Hallo und herzlich willkommen zu Ich bin nochmal Vater, dem Papa-Podcast. Ich habe heute die Lisa bei mir als Gast und die Lisa Stillberaterin und wir wurden zusammengeführt durch den Mama-Baby-Raum und zwar für die Weltstillwoche. Die Weltstillwoche findet am 30.09., also quasi heute, statt und geht bis zum 6.10. Und wir machen eine ganz besondere Reihe und da geht es rund um das Thema Stillen und die Lisa ist da Expertin. Lisa, schön, dass du da bist und dass du dich bereit erklärt hast.
Hallo Kai.
Ja, erzähl doch einfach mal, was macht eine Stillberaterin oder stell dich einfach mal vor, wo kommst du her, was machst du?
Okay, also ich bin Lisa, 31 Jahre alt und ich habe die Ausbildung zur Stillberaterin vor 5 Jahren gemacht. Ich habe zuerst Gesundheits- und Krankenpflege gelernt und bin nach circa einem Jahr zur Risikoschwangeren- und Wochenbettstation gegangen, habe gewechselt und wir hatten dort eine Stillberaterin auf Station, die die Frauen unterstützt und begleitet hat im Krankenhausaufenthalt und die wollte nach München ziehen.
Ja.
Und dann brauchten wir eine Nachfolgerin.
Dann bist du quasi da reingerutscht.
Also, ja, sozusagen.
Okay, hat dich das irgendwie, fandest du das gut oder wie kam das?
Ja, mir hat es richtig viel Spaß gemacht, den Frauen das näher beizubringen. Mhm. Also Zeit zu haben für die Stillberatung, ja, weil die das wirklich jeden Tag gemacht hat. Also ja, die hat Ernährungsberatung gelernt und hat daraufhin diese Ausbildung gemacht.
Mhm. Okay, kann das jeder einfach so machen, Ausbildung? Kann ich jetzt sagen, komm, ich werde jetzt mal Stillberater?
In verschiedenen Ausbildungsstätten schon. Mhm. Also es gibt zum Beispiel die DICE. Da braucht man einen medizinischen Grundberuf, aber die Arbeitsgemeinschaft freier Stillgruppen, da kann man durch eigene Stillerfahrung zum Beispiel ehrenamtlich Stillberater werden.
Mhm. Okay, alles klar. Zunächst mal, du hast es gerade gesagt, Wochenbett. Also Wochenbett ist für die, die es nicht wissen, einfach die Krankenstation, oder? Also das, wo die Mama quasi liegt.
Genau, also das ist die Wochenbettstation. Mhm. Das heißt, wenn du ein Kind bekommen hast und nicht ambulant entbunden hast, hast du erstmal einen Krankenhausaufenthalt von 3 bis 5 Tagen.
Ja.
Und dann bist du dann auf der Wochenbettstation.
Ja, okay. Und dann ist eine Krankenschwester auch immer eine Stillberaterin oder kann einfach eine Stillberaterin einfach nur eine Stillberaterin sein?
Beides möglich. Mhm. Also eine Krankenschwester kann normal Krankenschwester sein, eine Hebamme ganz normal Hebamme und Stillberaterin normal Stillberaterin.
Okay, also gibt es alle möglichen Kombinationen.
Ja, richtig. Und du kannst das alles auch kombinieren.
Mhm. Für die, die es jetzt nicht wissen, also ich bin ganz ehrlich, ich wusste es damals auch nicht, bis ich mich da ein bisschen mit befasst habe. Aber was sind so genau die Aufgaben einer Stillberaterin? Was macht sie? Verkaufst du denen was? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, also als Stillberaterin hast du die Möglichkeit, verschiedene Aufgaben zu haben. Das heißt, du kannst im Krankenhaus arbeiten und die Frauen dort in ihrem Aufenthalt begleiten. Du kannst Fortbildungen für Mitarbeiter machen. Du darfst aber auch außerklinisch arbeiten, so wie ich das tue. Ich bin selbstständig und fahre zu den Frauen nach Hause.
Mhm.
Du kannst Kurse leiten. Du kannst wie so eine Art Ambulanz aufbauen. Also da gibt's freie Möglichkeiten.
Okay, gut, dass du das sagst. Du bist selbstständig. Ich verlinke euch auch in den Shownotes die Lisa mit ihrem Instagram-Account Buntes Stillen. Und dann könnt ihr euch da informieren und sie anschreiben, wenn ihr Fragen habt. Wir haben ja gerade mal über die Qualifikation gesprochen und über Hebamme kann auch Stillberaterin sein oder was unterscheidet denn jetzt so eine die Arbeit von einer Stillberaterin zu einer Hebamme oder zum Arzt? Kann ein Arzt auch Stillberater sein oder ist es eher selten, dass Stillberaterin ist die Frauenärztin?
Also leider ist es so, dass das Stillen zwar schon in der Ausbildung bei den Ärzten vorkommt, aber nur zum kleinen Teil.
Hm.
In meiner Ausbildungsstätte dürfen sich auch gerne Ärzte fortbilden oder beziehungsweise diese Weiterbildung machen und auch IBCLC werden.
Mhm.
Das ist eine besondere Qualifikation, die weltweit gültig ist, wofür man alle 5 Jahre sich zertifizieren muss und auch Punkte sammeln darf, so wie Ärzte auch.
Ah, das ist das, was die für die Krankenkassen immer machen, diese Fortbildungspunkte.
Ja, genau.
Also für die, die es nicht wissen, es werden immer so, Ärzte müssen immer so Fortbildungen machen und da sammeln die immer, keine Ahnung, ich sage das jetzt mal so salopp, ich hoffe, die Ärzte killen mich nicht, man abonniert eine Zeitung und liest sich die durch und dafür kriegt man, keine Ahnung, 3 Punkte oder so, einfach mal jetzt. Und wenn ich auf dem Ärztekongress fahre, kriege ich 15 Punkte und ich muss eine gewisse Anzahl an Punkten pro Jahr bringen, richtig?
Richtig, also ich muss das auch machen. Ich kann auch eine Zeitschrift durchlesen und dazu Multiple-Choice-Fragen machen. Habe ich zwar bisher noch nicht durchgeführt, bisher habe ich immer nur Fortbildungen gemacht. Genau, und innerhalb von 5 Jahren darf man sich zertifizieren lassen, entweder eben mit diesen Punkten oder man kann nochmal das Examen machen. Das ist gar kein Problem.
Okay, ein Examen. Jetzt, du hattest gerade das mal gesagt, ICBCBCBCDBCD. Was bedeutet ICBCDCDC?
Das ist die höchste Ausbildung in der Stillberatung. Das heißt, höher qualifiziert kann man nicht sein. Und zwar nennt sich das International Board Certified Lactation Consultant.
Alles klar.
Und das ist mein Examen, was ich damals gemacht habe. Man muss es aber nicht machen. Das heißt, bei meiner Ausbildungsstellung, das ist Europäisches Institut für Stillen und Laktation. Es gibt aber noch 2 andere, wo man beitreten kann, um eben dieses EBCLC-Examen zu machen. Genau, und beim EISL gibt es aber auch ein Examen, was man machen kann, was man dann aber alle 3 Jahre zertifizieren muss.
Okay. Du hast gesagt, du machst Fortbildung. Machst du das in so Kursen oder machst du es online?
Beides.
Beides. Okay.
Also ich habe immer Bock auf Präsenz. Während Corona war das sehr schwierig. Das heißt, man musste immer online fortbilden. Und ja, aber ich gehe immer gerne zum Netzwerken vor allem vor Ort hin, weil dann lerne ich auch mal wieder Leute kennen. Es gibt nicht so viele von uns.
Ja, das ist in der Tat so. Ich kann das nur aus eigener Erfahrung sagen. Bei uns war es damals so, dass die Kleine an meiner Frau rumgenuckelt hat und es kam nicht wirklich was und dann waren die Nippel wund und dann war meine Frau frustriert und im Krankenhaus hat man immer so gesagt, ja, das ist wohl, das klappt wohl, das hat nicht funktioniert. Und da hätte ich mir wirklich jemanden gewünscht, der sich da bewusst mit befasst und uns auch erklärt, ihr müsst das und das machen oder fangt mal an zu pumpen oder wie man das hat. Ich kann das ja auch nicht, weiß bis heute noch nicht, wie man es so richtig, wie man es so richtig fördert, beziehungsweise wie man so diese die Milchproduktion anregt. Also jetzt weiß ich, okay, man muss irgendwie dauerhaft pumpen, dann hatte die dann solche, so eine von der Apotheke, so ein Pumpding, so ein gelbes, wahrscheinlich kennen das viele. Und dann wurde das Kind gestillt und danach musste sie noch 20 Minuten jede Brust an, saß sie da mit dem Ding und dann wurde da rumgesogen und die war kaputt und müde und alles war neu. Und da hätte ich mir schon gewünscht, dass jemand kommt und sagt, ey, komm her, massiert mal so, macht mal so, macht mal dies, macht mal das. Das wäre im Krankenhaus schön gewesen. Wie muss ich mir das vorstellen, wenn du jetzt im Krankenhaus bist und durch die Zimmer gehst? Guckst du dir das an? Fasst du die Damen an? Wird da massiert? Wie muss ich mir das vorstellen, wenn du da durch die Station gehst als Stillberaterin oder nach Hause kommst zum Beispiel?
Also ich arbeite nicht mehr im Krankenhaus, deswegen erzähle ich, wie es ist, wenn ich den Hausbesuch mache. Ich komme an, begrüße die Familie und je nach Situation durch flexibel agieren. Das heißt, entweder wenn sie gerade stillen, schaue ich mir als erstes das Stillen an, aber eben anschauen, ne? Also nicht anfassen. Und je nachdem, wenn die Kinder aber gerade noch ruhig entspannt da liegen, dann setze ich mich erstmal auf die Couch oder an den Tisch, je nachdem, wie die Familie das gern hätte. Und dann sprechen wir erstmal über die Situation. Wie war sie denn? Also wir machen eine richtige Anamnese. Und zwar frage ich, wie heißt das Kind? Ne? Also ich möchte ja auch das Kind persönlich ansprechen. Und wann ist es geboren? Wie war die Geburt? Erzähl mir mal. Wie war denn der Stillstart? Wie war es im Krankenhaus? Hast du das verarbeitet? Also es geht auch viel in die emotionale Geschichte, weil der Kopf macht da leider nicht immer so gut mit beim Stillen und der muss frei sein. Deswegen spreche ich auch immer gerne über die Vergangenheit, aber ich gehe die Vergangenheit nicht an sich an, weil ich kann nichts dran ändern. Also ich muss jetzt mit der Situation klarkommen, wie sie gerade ist. Und daran können wir aber arbeiten und einen individuellen Weg finden.
Wenn die Eltern da sitzen und so frustriert, wie wir es damals waren, und auf einmal merkst du, okay, hier ist richtig Spannung drin, es funktioniert nicht richtig. Gibt es einen Punkt, an dem man sagen kann, okay, hier kann ich noch was retten? Oder gibt es auch Situationen, wo du sagst, okay, es funktioniert halt einfach nicht?
Ja.
Oder wie sagst du, wenn du jetzt zum Beispiel dahin kommst und du merkst, okay, du hast 2 Termine oder 3 oder du berätst die, gehst über eine Phase mit, gibt es irgendwann den Moment, wo du dann sagen musst, ey, es wird nicht funktionieren. Gibt es das oder kann man sagen, okay, es geht eigentlich immer, zumindest ein bisschen?
Also es kommt immer darauf an, wann die Familien sich melden. Das Wochenbett geht 6 Wochen.
Ja.
Und wenn da schon sehr viele Probleme auftreten, dann würde ich mir wünschen, dass die Familie sich frühzeitig bei mir meldet, weil ich dann auf jeden Fall noch viel tun kann. Sehr viel später ist es abhängig von dem Problem. Und wenn so viel ansteht, beziehungsweise die Familie auch schon an sich sehr erschöpft ist, dann schaue ich erstmal, was schafft die Mama. Ich möchte ja auch erstmal schauen, was ist ihr Wunsch. Nicht immer ist ihr Wunsch voll stillen, sondern man kann auch teilstillen. Ich meine, jeder Tropfen zählt an Muttermilch und man muss nicht immer gleich alles wegwerfen. Ja. Es gibt da verschiedene Wege. Aber manchmal auch einfach nur Erleichterung.
Ja.
Und es gibt aber auch tatsächlich, hatte ich auch schon in der Beratung, so Familien bzw. Mamas, wo ich einfach gemerkt habe, im Gespräch, das ist doch nicht ihr Wunsch, wie sie am Anfang gesprochen hat. Und im Gespräch hat sich herauskristallisiert, sie will doch was ganz anderes.
Okay. Also meine Frau hat gar keine Milch oder so. Sie hatte Milch immer, sie konnte nachts stillen und tagsüber. Also wir mussten es dann am Ende machen, Stillenflasche. So haben wir es dann gehabt und das war für sie dann super angenehm. Am Anfang war sie sehr traurig, weil sie gedacht hat, es klappt gar nicht. Das hat sie richtig frustriert. Aber findest du, dass die Frauen auch aufgrund der Social-Media-Blase und so getriggert werden, dass man das Gefühl hat, man muss und dadurch einen bestimmten Druck hat auf als Frau? Dann sagt man, muss unbedingt stillen. Und dass sie sich verkopfen? Findest du, dass es sein kann?
Ja.
Ja? Ich habe das ganz oft miterlebt, dass wenn meine Frau darüber gesprochen hat, das war nicht immer ganz so einfach für sie und dass sie nicht so viel stillen konnte oder nicht so stillen konnte, wie sie sich vorgestellt hat und wie sie sich auch gewünscht hat. Es gab diese Phase. Da muss ich ehrlicherweise sagen, da fand ich immer am schlimmsten, wenn Frauen kamen und erstens hat jeder seinen eigenen Tipp. Und was ich ganz schrecklich fand, war, wenn die dann gesagt haben, boah, dann hätte mal bei mir gemacht. Ich habe für 3 Kinder Milch gehabt. Würdest du den Frauen empfehlen, darauf nicht zu hören? Oder hast du irgendeinen Tipp dazu, wie man sich nicht verkopft?
Ja, ich weiß, was du meinst. Ich bin da selber so ein Kandidat für schwere Köpfe. Aber also eigentlich da rein und da raus. Aber das ist ein bisschen schwierig. Es gibt ja nicht nur irgendwelche Frauen, die dann fremd sind, sondern es gibt ja auch in der eigenen Familie so Dinge, die dann angesprochen werden, wo ich dann auch sage, das geht gar nicht. Also das kannst du doch nicht einer Frau sagen, die versucht, ihr Kind zu stillen. Und aber so ist es ja auch mit jedem anderen Thema. Hast du einen Kaiserschnitt, dann war das blöd. Also ich meine, du kannst es irgendwie nicht jedem recht machen. Und da darfst du einfach drüber stehen.
Ja, und die berätst du dann, wenn du dann da bist und lässt ihn, ja, keine Sorge, wir kriegen das hin. Jetzt stillst du gar nicht, weil nichts kommt, aber wir kriegen das durch bestimmte Übungen, durch bestimmte Ernährung oder durch bestimmte, also wir nehmen jetzt einfach mal das Beispiel, du kommst da hin und die macht keine Milch, was ist das denn für eine Aussage, kann ich stillen. Und jetzt sagt sie zu den Lisa, ich kann nicht, ich bin völlig fertig, ich möchte gerne. Wie würde das so ablaufen, mal so ganz grob?
Ja, also ich kann im Gespräch schon erahnen, inwieweit eine Frau noch was schaffen kann. Und ich erstelle immer einen Plan. Also ich sage, gerade wenn es so schlimme Situationen sind, komm, wir gucken mal, wenn wir das und das machen, ob das vielleicht in ein, zwei Wochen sogar schon was schafft. Mhm. Und manchmal sage ich, ja, das kann gut, also habt Geduld, das kann mitunter 3 bis 4 Wochen dauern, aber es wird auf jeden Fall besser. Und dann gibt es aber auch Situationen, wo ich sage, du wirst stillen können, aber vielleicht nicht voll.
Mhm. Und was sind das für Sachen? Also wie muss ich mir das vorstellen? Sind das Massagen, die die Frau machen kann oder wo der Mann unterstützen kann? Wie muss ich mir das vorstellen?
Also es gibt so viele unterschiedliche Situationen und deswegen kann man es nicht pauschalisieren. Deswegen ist eine Beratung eben immens wichtig, dass man individuell schaut, was ist für die Familie gerade machbar und würde gehen, weil du kannst halt auch ein Kind nicht zwingen. Es gibt halt häufig Situationen, wie zum Beispiel die Zufütterungen in der Klinik, wo ich vor allem immer merke, dass die wahrscheinlich eher unnötig waren. Und eine Flasche ist eine Saugverwirrung. Also wenn man zufüttert, warum macht man es dann nicht stillfreundlich? Also es gibt auch so viele Möglichkeiten, ein stillfreundliches Set zu haben.
Ja.
Sag ich mal, Becher, Löffel, Spritze, solche Sachen. Wieso muss man dann immer gleich einen Sauger nehmen, der kann nicht geworben werden mit Brust ähnlich, gibt's nicht.
Ja. Also das, womit die Leute immer werben, also was heißt die Leute, die Industrieunternehmen mit, der ist super nippelähnlich und super so, wie als wenn, das ist eigentlich...
Ja, es gibt's nicht. Also es geht einfach nicht.
Ja, wenn ich mir vorstelle, ein Silikonnippel oder ein Kunststoffnippel, Nippel da oder so, gibt's ja, da gibt's verschiedenste Flaschen, die werben damit extrem ähnlich wie ein Nippel, also ähnliches Saugerlebnis, hätte ich jetzt was gesagt.
Also gerade im Krankenhaus werden ja oft abends die Flaschen gegeben oder nachts. Und das milchbildende Hormon steigt dann aber an. Das heißt, dein Baby signalisiert dir, hey, ich möchte jetzt die Milchbestellung für den nächsten Tag aufgeben. Das heißt, ich möchte ganz, 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 ganz oft an die Brust. Und dann hast du aber das Gefühl, hey, mein Kind wird nicht satt. Ich krieg's nicht hin. Also bin total verunsichert. Ich habe doch jetzt gerade gestillt. Warum muss ich jetzt schon wieder stillen? Wieso will jetzt schon mein Kind schon wieder dran? Wieso schreit es so viel und so weiter? Aber das ist abends und nachts tatsächlich normal. Das nennt sich Clusterfeeding.
Ja, okay, alles klar. Gut, für die jetzt sich wundern, wir gehen diese Woche so ein paar Themen durch. Wahrscheinlich kommen wir noch auf das Clusterfeeding. Ansonsten machen wir das mal auf Instagram und erklären es. Wann komme ich zu dir? Vorher, nachher oder dann, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist?
Also am besten kommst du vorher. Also am besten schon in der Schwangerschaft. Ich mache einen Stillvorbereitungskurs zwischen der 30. und 35. Schwangerschaftswoche, weil man da noch relativ weit von der Geburt ist. Das heißt, man ist da noch ein bisschen klarer und kann sich vielleicht, und es ist nicht zu weit aber von der Geburt entfernt. Das heißt, man kann sich schon Sachen noch merken. Und ein Stillvorbereitungskurs läuft so ab, dass ich die Basics beibringe.
Ja.
Das heißt, da kann man sich schon mal sehr gut auf das Stillen vorbereiten, vor allem auch mit praktischen Übungen. Und wenn du aber quasi jetzt Mehrlinge oder ein spezielles Kind hättest mit Down-Syndrom oder so, dann hätte ich gerne, dass wir eher eine Einzelberatung machen, dass wir eben mehr auf diese Sachen eingehen könnten, was nach der Geburt auftreten kann.
Ja, meine Nichte und Neffe sind auch Twins und ich habe immer damals meine Schwägerin überlegt, boah krass, Mann, das ist schon eine richtige Hausnummer, wenn man da zwei Kids feeden muss, hätte ich jetzt mal gesagt. Ich habe letztens einen Podcast mit der Julia aufgenommen und die hat auch erzählt, ein Kind links, ein Kind rechts und dann beide irgendwie an der Brust und so. Da hilfst du Leuten mit vorher, wie man es am besten machen kann. Muss da der Partner mit dabei sein oder wünschst du es dir? Oder?
Also in den Kursen sind die Väter auch herzlich eingeladen. Bisher kam noch keiner mit. Und in den Einzelberatungen hätte ich schon gern, dass die Väter dabei sind.
Ja, wenn du hast gerade Down-Syndrom angesprochen, also wir haben auch bei uns in der Familie unsere Bärbel, auch schon, ist schon sehr alt. Sorry, Bärbel, aber Bärbel, wenn ich darüber nachdenke, die hat auch Trisomie 21. Was ist der Unterschied bei Trisomie 21? Weil die so eine kurze Zunge haben üblicherweise? Oder was ist das? Also warum eine Einzelberatung bei denen?
Ja, weil die eben mit der Mundmotorik Schwierigkeiten haben, die Brust das Vakuum halten zu können und eben mit der Zunge die diese Wellenbewegung machen zu können. Genau.
Ah.
Und es gibt aber Downies, die ich auch schon im Krankenhaus erlebt habe, die das super gemacht haben.
Ja.
Es kann nur eben sein wegen der Kraft
auch. Ja. Okay.
Und der Ausdauer.
Ich hatte jetzt gerade, als du von der Stillberatung gesprochen hast und das vorbereitest, sind das alles erstgebärende Mamas oder hast du auch öfter mal eine Mama da, die sagt, erste Mal war die Hölle jetzt?
Also ich mache jetzt Kurse jetzt seit 2,5 Jahren zur Stillvorbereitung und hatte dann auch alle Frauen mit dabei. Und in einer Kursrunde waren 3 Frauen, die ihr zweites Kind bekommen haben. Und die waren nicht richtig aufgehoben in diesem Kurs. Das heißt, ich habe dann mit der Silke besprochen, dass ich anfange, die Kurse zu trennen. Das heißt, nur ein Kurs für Erstgebärende und der andere ist für ab dem zweiten Kind.
Ja.
Das heißt, ich habe da auch jeden Monat Frauen sitzen, die ihr zweites oder sogar ihr drittes kriegen. Und da einfach nochmal so einen Refresher-Kurs haben und aber auch, dass wir auf die Probleme eingehen, wie war es denn beim ersten oder zweiten Kind, was sind da für Probleme aufgetreten, wie kann ich es denn beim nächsten Mal besser machen, falls es dazu kommt.
Ja.
Genau. Und aber auch Stillen mit Geschwisterkindern ist ja auch ein Thema.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Also wir haben jetzt so ein bald fünfjähriges Mädel, das hier richtig die dreht die Wohnung auf links. Und wenn es dann heißt, ja, du musst Ruhe haben und musst dich entspannt hinsetzen, dann kommt das schon. Und wenn ich mir vorstelle, dass die hier 5 Minuten hat, vielleicht kennt jemand die 5 Minuten, die Kid so haben kann, dann da ist nichts mit Ruhe. Und dann ist es ja auch so, dass du ganz oft, also so kann ich mir das vorstellen, also meine Frau hat kein zweites Kind, aber wenn ich mir das vorstelle, dass meine Frau viel Zeit mit dem zweiten Kind verbringt, kann ich mir schon vorstellen, dass die Kleine auch sagt, jetzt auch mal mit mir. Also da ist nichts mehr drüber. Das ist wirklich, da denkt zum Beispiel, daran habe ich überhaupt nicht drüber nachgedacht, bis du es jetzt gesagt hast. Ich würde noch mal kurz einwerfen, die Silke, von die Lisa gerade gesprochen hat, die hat den Mama-Baby-Raum hier in Karlsruhe. Und da bietest du deine Kurse an, ne? Also als Örtlichkeit.
Ja.
Die hat so ein ganz tolles Konzept da entwickelt mit verschiedensten. Die Lisa, die ich auch schon mal im Podcast hatte, hat dort einen Kurs, das ist so Stoffwindelberatung. Also da ist alles Mögliche vertreten. Mama Babyraum verlinke ich euch auch, dürfen wir nicht vergessen. Ja, du sagtest kein Mann. Würde es überhaupt was bringen, dass ein Mann mitkommt?
Ich weiß nicht, ob er sich dann so verloren fühlt, weil er vielleicht alleine ist.
Ja, gut.
Aber an sich, ja. Also ich finde es immer gut, dass die Väter sich mit informieren.
Ja.
Weil die sollen ja auch darüber Bescheid wissen, wie das Stillen vonstatten geht. Und die Schwangeren-Demenz und die Stilldemenz, die sind echt hardcore.
Ja, das ist in der Tat so. Das muss ich auch sagen. Es war sehr, sehr interessant, was da passiert ist. Das war schon witzig. Ja.
Genau. Und da ist einfach nochmal ein Mann, der ja, sich das vielleicht eher merken kann und einfach nochmal der Frau sagen kann, hey, guck mal, das war doch so und so, weißt du noch? Ah ja, stimmt.
Ja, ja. Das hat der Martin damals, Martin Soda, jetzt der Nächste schon wieder mit ins Boot geholt, der Martin hat es damals beim Geburtsvorbereitungskurs für Männer immer gesagt, dass man quasi der ist, der immer nochmal sagen kann, gerade auch bei einer Geburt oder so, ey, dreh dich doch nochmal oder geh mal auf den Vierfüßlerstand oder willst du nicht vielleicht doch mal in die Badewanne, weil in den Momenten die Mamas vielleicht so in ihrem Tunnel sind, dass die das nicht mehr links und rechts sehen. Also ist das quasi beim Stillen auch so.
Ja.
Wenn ich jetzt zum Schluss, dann hätten wir die erste Folge quasi so mal rund gemacht, was so deine Aufgaben sind und was du so treibst. Ich hätte zwei Fragen. Einmal, was ist das häufigste Problem, womit du so, also im Allgemeinen, was ist das häufigste Problem, was die Frauen betrifft? Und was kann der Mann tun?
Okay. Also vor allem habe ich wunde Mamillen, also Brustwarzen. Mhm. Und zu wenig Milch. Mhm. Also das sind so die häufigsten Geschichten, wo mich Frauen dann
ansprechen,
ja. Mhm.
Und die, wenn bei wenig Milch, das erste war, das waren die Nippel, die wund sind. Also ich weiß noch, dass die unsere Hebamme uns so einen Ring gezeigt hat, den ich hätte basteln sollen.
Ja, der Wiener Donut.
Ja, genau, der Wiener Donut, den sollte ich zeigen. Und dann hat sie mir gezeigt, ich bin ganz ehrlich, ich habe es verkackt. Ich habe es nicht hingekriegt. Das musste die Susanne, wir lieben dich immer noch, musste das dann ein paar Mal machen.
Ja.
Sie hat es mir versucht, ich glaube, sie hat es auch irgendwann aufgegeben. Das muss dann der Mann, das kann man dann zum Beispiel auch bei so einem Kurs ja eigentlich lernen, oder?
Ja, genau. Also ich sage es Ihnen so theoretisch, aber ich gebe Ihnen eine Anleitung mit.
Okay, das ist schon mal wichtig. Gut, ich hätte es auch googeln können, aber da bin ich in dem Moment auch nicht dran gekommen. Und zu wenig Milch. Wie kann ich als Mann meiner Frau helfen, dass die Milchproduktion angeregt wird?
Keinen Fenchelkümmel-Anis-Tee holen. Der bringt nichts.
Ja, ich habe keine Ahnung. Das ist mir so, ich habe das so im Kopf, dass irgendwelche Tees das immer anregen sollen und so. Ich weiß aber gar nicht, welche Tees sollen das sein?
Die mit Boxhornklee.
Ah, und die sollen das?
Ja, das ist so eine pflanzliche Unterstützung.
Mhm. Aber Anis und Kümmel, so, nö, das ist nichts. Alles Quatsch.
Malzbier auch nicht.
Okay. Nee. Gut, da hat meine Frau sich drauf gefreut.
Weil ja, das ist ja gut, ne? Also ich meine, Entspannung kommt ja auch häufig durch spezielle Getränke.
Ja, natürlich. Und was gibt es so körperlich? Was kann ich machen?
Also Frauen spannen sich beim Stillen vor allem sehr gerne an. Also die ziehen immer ihre Schultern hoch.
Mhm. Ja,
und stimmt. Da kannst du gerne mal deine Hand da drauf legen und dann ihr signalisieren, mach die Schultern runter. Mhm. Ja, da fließt die Milch besser.
Ah, guck mal. Also Leute, es ist gar nicht so viel. Also wenn ihr eurer Frau helfen wollt, schon mal ein kleiner Tipp. Wir gehen da nochmal näher drauf ein in den nächsten Folgen. Aber man kann einfach die Hand auf die Schulter legen. Ich bin da, bleib cool, mach deine Schultern runter, dann fließt die Milch besser. Cool. Ja, Lisa, das wäre die erste Folge. Wir haben jetzt mal so abgerissen, was so deine Aufgaben sind. Hast du noch irgendwas, was für dich noch wichtig ist, was wir vergessen hätten? Ansonsten verlinke euch die Lisa und auch den Mama-Baby-Raum, dass ihr wisst, wo die Weltstillwoche auch stattfindet. Und ansonsten hören wir uns morgen wieder mit der neuen Folge. Und das wird dann die Vorteile des Stillens sein. Da wird die Lisa uns im Kompaktformat in 5 bis 10 Minuten mal eine Schnellbleiche geben. Und wenn ihr wollt, hört wieder rein. Die Weltstillwoche vom 30.09. bis zum 6.10. In diesem Sinne, bleibt gesund, passt auf euch auf und wir hören uns morgen. Bis bald. Ciao. Bis bald.